Bide, ja, Uli. Uli, eins vil du noget sagen, ja. Uli, du er super ham. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
So, herzlich willkommen in 2026, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oder was auch immer. Ich kann euch nur sagen, was ist das für ein Jahr? Also politisch könnte man den Jahresrückblick bereits heute starten. Der Januar gibt normal so viel her wie manchmal das ganze Jahr. Und im Fußball hat es angefangen. Gott sei Dank, was für ein geiler Spieltag mit so irren vielen Toren. Und natürlich, Max Zielke wieder mit dabei. Frohes neues Jahr, der ja die Fragen gestern gestellt hat. Da gibt's auch noch eine gute Geschichte dazu. Und natürlich der Mann aus Paderborn, heute in Paderborn, ehemaliger Stadionsprecher Timo Schäfers, der sich um England gekümmert hat über Weihnachten und den Boxing Day und. Ja, genau. Also ich würde nur sagen, wir starten.
Und das erste Fußballmärchen des noch jungen Jahres, das haben wir schon. Das hat uns England gebracht, Timo.
Ja, ich habe natürlich am Wochenende schön neben der Bundesliga FA Cup geguckt. Und da kam es zum Kracher Macclesfield gegen Crystal Palace, gegen den amtierenden FA Cup-Sieger, ein Sechstligist. Ja, und der Sechstligist mit dem Bruder von Wayne Rooney an der Seitenlinie hat 2-1 gewonnen. Für viele auf der Insel die größte Sensation überhaupt, die es je gab im FA Cup. Das war natürlich ziemlich verrückt. Oliver Glasner war danach dezent bedient, wie man sich vorstellen kann. FA Cup eigentlich der Moment für den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte, jetzt auch für die größte Blamage in der Vereinsgeschichte. Hat danach gesagt, naja, über mich brauchen wir nicht wirklich reden. Wir hätten hier auch ohne Trainer gewinnen müssen. Haben wir nicht getan. Und das war ein Riesending, wirklich.
Na, und der Bruder von Wayne Rooney ist jetzt schon mal erfolgreicher auf jeden Fall als sein großer Bruder. Weil bei dem ist er trainermäßig ja circa alles in die Hosen gegangen, was man machen kann. Jetzt erzähl, das ist ja, wie ist denn das, Verbandsliga, oder? Verbandsliga schlägt FC Bayern oder in dem Fall VfB Stuttgart oder irgendwie so. Gibt's bei uns, also bei uns gibt's ja viele Dinge, aber das, glaube ich, haben wir auch noch nicht gehabt.
Ja, ich glaube, genau so kann man es einordnen. Wir haben gerade eben mal rumgerechnet, je nach Bundesland ist es, glaube ich, unterschiedlich, aber wir sind so auf Verbandsliga-Niveau. Dass die dann Crystal Palace schlagen, die übrigens jetzt auch nicht in völliger Bananenbesetzung da angetreten sind, das ist schon brutal, wirklich.
Finde ich auch ein schönes Statement von Glasner. Der sagt, über den Trainer, also über mich müssen wir hier gar nicht reden. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich verstehe aber, glaube ich, was er damit sagen wollte und was in ihm vorging. Champions League auf jeden Fall die Aussagen des Clubbesitzers vom Macclesfield FC. Robert Smethurst, der hat nach dem Spiel gesagt, ich habe den Club nach 4 Tagen Saufen gekauft, kann mich nicht mehr daran erinnern und schau, wo wir jetzt stehen. Also Macclesfield ist aus dem Häuschen. Die Ibiza-Reise, die ist wohl schon geplant und ja, mal gucken, mit was für einem Schätzchen sie diesmal zurückkommen. Was er sich als nächstes kauft, Robert Smethurst.
Wie geil. Ja, und jetzt zum ganz großen Fußball. 8 Tore gestern in der Allianz Arena. Max, erzähl, wie war's?
Was war denn da los?
Es ist so, dass du dir an dem Sonntag womöglich in manchen Fällen die Interviews aufteilen musst. Und es war noch ein Kollege von RTL da. Und als es 1-1 stand, nach 13 Minuten, haben wir gesagt, okay, komm, wir machen 50-50. Der RTL-Kollege macht die Bayern und ich mache die Wolfsburger. Habe ich am Ende dann, hätte ich nochmal die Wahl, dann würde ich ein bisschen mehr um die Bayern-Stimmen kämpfen.
Max, es war tatsächlich trostlos. Zocken ist schon okay. Es hätte ja auch die Sensation geben können. Ist in Ordnung. Das gehört dazu. Aber keiner hat so viel Einfühlungsvermögen wie du, wenn es dann so in die Hose geht. Und die waren ja auch noch relativ gefasst.
Ja, das ist auch das Komische. Das habe ich auch versucht dann, also Maxi Arnold, der Kapitän, war da und Daniel Bauer, der neue Trainer, der neue Cheftrainer, war auch noch am Mikrofon. Und ich habe das Gefühl, dass so ein 8-1 gegen Bayern was ganz anderes auslöst, als wenn es jetzt gegen Dortmund, gegen Stuttgart oder gegen Union Berlin passiert wäre. Man kauft so ein bisschen ein, aber trotzdem muss man sagen, also Maxi Arnold, der hatte noch ein bisschen Dampf über dem Kopf, als er reinkam in die Mixzone. Der war ja, Gott sei deutlich Dank bedient, hat gesagt, das ist peinlich, so kann man sich nicht präsentieren. Habe ich ihn gefragt, ist es irgendwie dann doch vermeidbar gewesen mit mehr Einstellung, obwohl ich das Gefühl gar nicht hatte, dass die Wolfsburger sich haben hängen lassen, und das ist vielleicht die schlimmste Nachricht an dem ganzen Tag. Sie haben sich über 90 Minuten, glaube ich, wirklich versucht anzustrengen und nicht nach dem 3-1, nicht nach dem 4-1 gesagt, komm, jetzt lassen wir es einfach über uns ergehen. Die Bayern einfach gnadenlos. Und es war ihr Wochenende. Am Freitag angefangen mit dem BVB, dann die Leverkusener, die von Stuttgart vorgeführt werden, später mehr dazu. Und da kann man sich einfach auf sie verlassen. Da sind sie da. Gerade wenn die Konkurrenz was anbietet, das macht sie umso galliger, umso gieriger.
Der Maxi Arnold ist ja sowieso derjenige, der sich dann immer hinstellt. Und der hat ein wunderbares Interview in der Süddeutschen gegeben, wo er, es ist, glaube ich, der einzige Mensch, den ich je erlebt hat, Wolfsburg als seine absolute Traumstadt beschrieben hat. Und deshalb sei er nie weggegangen und woanders hingegangen. Aber muss ich sagen, Chapeau vor Maxi Arnold und Chapeau, dass wenigstens einer wenigstens ein bisschen Kaffee aufhat nach dem 8-1.
Aber jetzt habe ich zwei Reporter hier vor mir sitzen. Wie kann ich mir das vorstellen? Interviewt man schon lieber Gewinner als Verlierer, weil man weiß, oh, wenn ich beim Verlierer irgendwie was falsch anpiekse, dann ist was los?
Also Siegerinterviews sind immer schöner.
Ja, aus sich heraus, würde Hüb Stevens gesagt haben. Aus das heraus ist es immer schöner. Aber ich finde Verliererinterviews auch manchmal ganz gut. Aber da brauchst du natürlich einen wie, sage ich jetzt mal, Josh Kimmich, Robert Andrich oder Nico Schlotterbeck. Ja, dann ist da ein bisschen Alarm halt. Die sich auch wirklich den Ehrgeiz nicht nur am Platz haben, sondern auch noch nachher, den Veränderungswillen. Und das ist ja das, was alles ausmacht. Emotionen transportieren. Und das kannst du beim Verlierer auch oft ganz gut.
Ja, ich glaube, bei Verlierern brauchst du einfach ein bisschen mehr Sensibilität. Da sollst du, glaube ich, in der ersten Frage versuchen, ihm zu spiegeln, okay, ich will dir jetzt nichts Böses. Ich weiß, du hast gerade heftige anderthalb Stunden hinter dir, und komm erst mal rein mit deiner ersten Antwort und dann vielleicht mit der zweiten, mit der dritten ein bisschen den Finger in die Wunde reindrücken und nicht direkt, du musst ihn, glaube ich, ein bisschen auffangen erstmal. Was du bei einem Sieger gar nicht musst, da stehst du mit einem Grinsen, sagst Glückwunsch, er lächelt zurück und nickt, und dann nimmt das Gespräch, glaube ich, einen anderen Einstieg als halt jemand, der gerade emotional auf 180 gebrochen ist nach einem 1-8, der am liebsten in die Kabine duschen, in Bus und nach Hause würde und sich nicht jetzt denkt, ach komm, machen wir noch zwei, drei Minuten hier einen netten Plausch.
Ja, Mitleid ist auch gut, weil da regen sie sich auch drüber auf oft. Aber wenn manchmal kommen die Jungs ja schon schimpfend am Mikrofon an, bevor überhaupt alles losgeht. Da bin ich einer, der sagt gleich weiter. Kotz dich aus, was ist los? Du kamst ja hier schon mit so einem Kaffee auf, und dann ist oft gut, weil dann bremsen sie sich nicht. Wenn du manchmal so eine Einstellung, Max hat ja recht, dann so ein bisschen mit gefühlig, die wir nun sind, ja, Menschenversteher, Spielerversteher, ja, dann beruhigen die sich auch, und das ist schlecht. Also da musst du auch so beides. Der Max hat schon recht, damit sie überhaupt stehen bleiben, fangen lieber halbwegs langsam an. Nicht, dass du gleich wie die österreichischen Kollegen ja manchmal wunderbare Beispiele liefern, wo sich die dann über dich aufregen. Das musst du natürlich vermeiden, aber hochinteressant.
Ja, weil du weißt auch nicht genau, in welchem Aggregatzustand kommt er gleich. Will der irgendwie was loswerden oder wartet der nur drauf, bis er deine Frage falsch verstehen kann und dann ihm komplett die Hutschnur platzt? Aber also jetzt im Fall von Maxi Arnold gestern muss ich sagen, hat er gut gemacht. Habe ich auch Respekt vor. Wenn du
ja, voll.
Nach so einer Klatsche dich hinstellst und willst deinem Gegenüber jetzt nicht auch noch das, was du den Mitspielern oder Gegenspielern in dem Fall eher noch mitgegeben hättest, dir dann noch verpasst.
Nach dem Spiel gab es ein Interview mit Max Eberl, und da fielen die Worte Ribéry und Robben im Zusammenhang mit Michael Olise und Luis Diaz. Bin ich natürlich auch gespannt, was ihr dazu sagt, Max.
Als Olise ansetzte, ich weiß gar nicht mehr, welches Tor es war. War es das 3-1, das 4-1 und von rechts in die Mitte zog und dann mit links in die lange Ecke schlenzte, kam Kerry Howe, unser Reporter, der zwei Minuten später, der war noch in einem Termin im Stadion. Und da habe ich ihm gesagt, falls du wissen willst, was Olise gerade gemacht hat, es war 1-1 ein Robbentor. Dass dann nach dem Spiel der Vergleich kam, da musste ich schmunzeln.
Also der Arjen Robben und auch Franck Ribéry, ich finde den Vergleich schon ganz gut, dass er das gemacht hat. Also Man muss allerdings zur Ehrenrettung von Robben sagen, war eine andere Zeit und Michael Olise ist schon die nächste Stufe, weil der kann ja noch viel mehr. Also Arjen konnte wahnsinnig viel, aber Olise konnte noch viel mehr. Und bei Luis Diaz, da war Franck Ribéry vielleicht sogar ein bisschen der bessere Dribbler, aber der ist ja auch Wahnsinn. Vor allen Dingen, wenn man dann sieht, der schießt plötzlich Tore, in Liverpool hat er nicht so viele Tore gemacht, also auch da kann man nur sagen, Vincent Kompany hat ihn auch besser gemacht.
Spannend Thema, Luis Diaz und Liverpool. Da gab es jetzt in dieser Woche auch wieder in England große Diskussion, weil sich Daniel Sturridge geäußert hat. Mittlerweile auch TV-Experte, auch Liverpool-Spieler gewesen. Und der hat nochmal gesagt, Leute, warum wundert ihr euch, dass Liverpool so spielt, wie sie spielen? Sie haben mit Luis Diaz ihren mit Abstand besten Angreifer verloren. Dieses Thema, was wir hier auch schon öfter mal besprochen haben, eben nicht nur als Torschütze, sondern vor allem auch als Arbeiter, als Pressingmaschine und natürlich dann auch so als verrückter Kreativgeist. Deswegen, dem trauern sie immer noch hinterher und das ist, glaube ich, das größte Lob, was man nachträglich auch nochmal bekommen kann in England, wo sie ja alle von sich überzeugt sind, wir sind die Besten, wir sind die beste Liga der Welt. Wenn da dann einer, der als der Beste vom Meister gilt, zum FC Bayern wechselt, muss man auch rückblickend nochmal sagen, Max Eberl, mein lieber Mann, der musste sich viel anhören. Das war ein echter Top-Transfer und dafür wurde er ja auch viel kritisiert. Ne? Thema Alter, ihr erinnert euch.
Wahnsinn, ja. Und Luis Diaz lacht ja immer in München. Das habe ich in Liverpool auch nicht so gesehen. Also der kommt aufs Feld und lacht, nach den Toren lacht er und am Schluss auch. Also was für ein Freigeist auch, der tut der Mannschaft da auch unglaublich.
Vincent Kompany hat aber ein bisschen die Bremse, glaube ich, reingehauen, ne? Bei dem Vergleich. Auf der Pressekonferenz wurde da auch nochmal drauf angesprochen, ob er es auch so sieht, die Robberie-Connection, die er da jetzt im Team hat. Und ich glaube, er hat gesagt, weil er gegen beide gespielt hat, würde er da vorsichtig sein, noch mit solchen Vergleichen.
Ja, hat er gut, wenn man sich die Titel anguckt, dann haben sie auch noch ein bisschen was zu tun. Also wenn sie am Ende dann diesen großen silbernen Pokal in der Hand hätten, glaube ich, ist jeder Vergleich erlaubt. Aber gut, Arjen Robben hat ein Champions-League-Finale entschieden, was jetzt auch nicht ganz unwichtig war, der Moment gegen Dortmund damals. Ich glaube, da fehlt dann noch so ein kleines bisschen.
Ja, und was ich auch krass fand, wieder zu beobachten, war Harry Kane. Der war das erste Mal in der zweiten Minute an der Mittellinie, um sich die Bälle abzuholen. Ich hatte vorher immer das Gefühl, er macht das erst, wenn er das Gefühl hat, okay, das Spiel lahmt ein bisschen. Inzwischen hat er das so in seine DNA übernommen, dass er sagt, okay, ich mache das von Sekunde 1 an, ich hole mir die Bälle. Zweimal hat er perfekt wirklich auf Mittellinienhöhe einen Diagonalball auf Olise gespielt, woraus dann auch zwei Tore resultiert sind. Finde ich wahnsinnig interessant zu sehen. Ist mir gestern im Stadion nochmal aufgefallen, weil du dann nochmal den Blick auf ihn schärfen kannst, wie er teilweise da in eigenem Ballbesitz, wenn der Ball noch in der hinteren Kette ist, rumtigert um den Mittelkreis und sagt, gib mir den Ball, ich mach was draus. Und dann mit seiner, wenn du ihn vergleichst mit anderen Superstürmern, dann siehst du schon, der hat eine andere Statur. Der sieht, und das ist jetzt auf hohem Niveau ausgedrückt, er sieht ein bisschen gemütlicher aus, als das ein Haaland ist, als das ein Cristiano Ronaldo ist. Also der ist jetzt nicht so eine Übermaschine, aber wenn der den Ball wirklich am Fuß hat, was er damit machen kann, das ist Wahnsinn. Und wo du das Thema Alter eben schon reingeworfen hast, ich habe ein Zitat aus England gesehen von einem anderen Fernsehexperten, Michael Owen, der über Harry Kane die Woche gesagt hat, das Problem mit Harry Kane ist, dass er zwar immer noch ein unglaublicher Spieler ist, aber ist wirklich verschwendetes Geld, wenn man Harry Kane kauft. Man kauft ihn für das Hier und Jetzt, aber wie viele Jahre bekommt man dafür? 1, 2, 3, 4? Ich weiß es nicht. Woher kommt denn dieser Satz?
Ja, weil er nicht Bundesliga guckt und die Engländer halt auf ihrer Insel immer noch so ein bisschen abgeschottet sind. Also das ist halt irgendwie so. Ja, da dreht sich schon alles um die eigene Welt. Ne, Harry Kane ist Wahnsinn. Also den Vergleich, wie er läuft, ja, hast schon recht, mich erinnert ein bisschen an Max Kruse, ja. Also so. Aber der ist ja.
Ich weiß schon, was du meinst, ja.
Weltklasse-Vergleich.
Ja, also da ist ja wirklich so, aber was der alles kann. Das ist ja so, der kann ja Ronaldinho-Dinge jetzt vielleicht nicht dribblingsmäßig, aber wie seine Pässe, wie er läuft, was er Balleroberungen hat und Abschluss, ich sage euch eins, der zielt und der Ball fliegt übrigens dahin, wo er hinzielt, ja, und ganz selten auch daneben, also ab sein Tor, ja, auch Wahnsinn, ja, mit ja, Doppellatte.
Dass wir da erst jetzt drüber sprechen, das zeigt schon irgendwie, wie wahnsinnig dieser Typ ist.
Ja. Aber also, Kane, der englische Kruse, gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Da hast du direkt mal zum neuen Jahr einen rausgehauen. Folgentitel steht, das ist schon mal gut. Da können wir einen Haken hintermachen. Was mir noch aufgefallen ist, also ich fand dieses... Ja. Ich fand dieses Spiel auch wahnsinnig unterhaltsam, auch wenn es so irre einseitig war. Aber in München war es kalt und in München haben sie dann es tatsächlich geschafft, so gut zu sein, dass sie das Stadion vor Abpfiff schon leer gespielt haben, weil viele sich gedacht haben, okay, das Ding hier ist durch und viele sind schon nach Hause marschiert. Also so gut war auch selten eine Mannschaft, dass sie einfach zu überlegen sind und die Fans sich denken bei Minusgraden, na, wenn der Eisregen kommt, bin ich lieber schon zu Hause im Wohnzimmer.
Beim 1-8 okay, aber beim 8-1 durchaus verwunderlich. Aber ich glaube, es war wirklich den Temperaturen geschuldet. Und ich kann euch sagen, für alle die noch nicht da waren, das Wegkommen vom Stadion, ja, das ist kein Spaß.
Ach komm.
Also, wenn du sagst, in der 70. das Ding ist jetzt durch, wenn wir vor 24 Uhr zu Hause sein wollen, dann sollten wir jetzt gehen. Das ist halt so, ist echt scheiße gebaut, muss man sagen, da an der Allianz Arena.
Habe ich ein wunderbares Zitat von Franz Beckenbauer natürlich sofort in petto. Der gleich nach dem Beginn, nachdem die Allianz Arena gebaut war, hat er gesagt, das Stadion ist so schön, dass die Leute auch nach dem Spiel noch 3 Stunden in der Garage bleiben und sich's anschauen. Ja, also das,
ja, das war unser Franz. Recht gehabt mit der Aussage.
Ja. An sich war diese Beobachtung aber eine, ja, zugegebenermaßen etwas ungelenke Brücke dann zum Topspiel vom Samstagabend, weil da hat es die Heimmannschaft geschafft, das Stadion leer zu spielen, aber im negativen Sinne. Leverkusen so richtig auf die Mappe bekommen gegen den VfB Stuttgart. Und Uli, du hast schon gesagt, bei diesem 1-4, der VfB hat dich auch schon an die Bayern erinnert.
Chapeau.
Also das war Wahnsinn. Wie die gespielt haben, erste Halbzeit, also viel besser geht's nicht. Hat mich an Bayern erinnert. Pressing über den ganzen Platz, nicht nachgelassen, nicht müde geworden. Und Leverkusen, die können ja kicken. Also das ist ja das Problem, wenn du Pressing über den ganzen Platz spielst, brauchst du eine technisch hochwertige Mannschaft, die dagegenhalten kann. Nix da, keine Chance. Die waren so aufgezogen. Und da geht's halt wieder um Laufbereitschaft und um den letzten Willen. Und die VfBler, die hatten diesen Willen. Und wenn du gesehen hast, Jamie Leveling, also der schießt ja nicht nur Tore, der läuft auch an und darf sowieso. Also die zwei waren ja die Protagonisten in dem Spiel. Aber alle waren so wahnsinnig konzentriert, gut drauf. Und wenn du dann am Rand auch noch Sebastian Hoeneß gesehen hast, also das hat alles einen großen Plan vor sich, hinter sich. Und wenn die so weitermachen, wird das wirklich eine ganz, ganz, ganz super gute Mannschaft. Also wir kommen auch noch zum BVB, aber das ist Fußball. Also das im Gegensatz zum BVB ist das eine Art zu spielen, die halt einfach auch alle vom Hocker reißt und in Leverkusen dann so sehr vom Hocker reißt, dass sie sich denken, ah, jetzt bin ich, stehe ich eh schon, dann kann ich auch gleich gehen.
Ich war ein bisschen stinkig, als es 0-4 zur Halbzeit stand, weil mein Hot-Take der Rückrunde des neuen Jahres ist jetzt gar nicht mehr so hot. Ich habe die Stuttgarter im letzten Spiel vor Weihnachten im Heimspiel gegen Hoffenheim gehabt und es war zwar 0-0, aber ich dachte mir so, boah, das ist so eine stabile Mannschaft und irgendwie macht jeder auf jeder Position hier so einen seriösen und professionellen Eindruck, dass ich dachte, okay, die werden auf jeden Fall in die Champions League kommen. Jetzt, ja, nach dem Auftritt gegen Leverkusen ist das, glaube ich, keine tollkühne Behauptung mehr. Stehen jetzt bei 29 Punkten, genau wie zwei andere Teams da oben. Aber ich traue denen absolut zu, dass sie diesen Sprint bis Ende des Jahres machen. Was man nicht vergessen darf, die sind ja auch in 3 Wettbewerben noch vertreten. Sebastian Hoeneß hatte Spiele, wo er von Bundesliga zu Pokal in Mainz einfach die komplette Mannschaft gewechselt hat. Und es hat funktioniert. Also, wenn du 20, 22 Leute hast, aus denen du wählen kannst, auf die du dich verlassen kannst, wo du sagst, okay, auch in einem K.O.-Spiel, auch in einem Pokalspiel traue ich mich jetzt, 10 Spieler zu wechseln. Er wollte 11, dann hat sich noch einer verletzt. Deswegen wurden es nur 10, nicht die komplette Mannschaft. Aber wenn du merkst, das klappt, das funktioniert, dann kriegst du, glaube ich, innerhalb eines Vereins so einen Druck, so eine Dynamik rein, dass das bis zum Ende wirklich klappen kann. Und wenn du jetzt noch ein paar Erfolgserlebnisse auf internationaler Bühne hast, das gibt Flügel.
Ja, Max, und ich kann dich ganz beruhigen. Ich werde es allen erzählen, dass du nicht dein Fähnchen nach dem Wind gedreht hast, nach dem Leverkusener Wind, sondern dass du schon immer gewusst hast, dass der VfB in die Champions League kommt und eine ganz großartige Mannschaft hat. Also, ich werde dich unterstützen.
Ich habe echt überlegt, ob ich es jetzt hier erzähle oder ob es dann total billig klingt, wenn ich,
nein,
wenn,
niemals,
wenn ich das raushaue.
Aber uns klingt,
weiß,
gar nichts.
Bin ich sicher.
Da klingt gar nichts billig, alles fundiert, natürlich, wie immer.
Wie habt ihr den Freitagabend verlebt? War ein guter Restart, dieses 3:3.
Ja, auch da viele, ja, Geschichten drin, würde ich mal sagen, ne? Also, boah, war schon ordentlich was los bei Frankfurt, wenn wir mit den Gastgebern anfangen. Die haben ja mal kurz den Winter genutzt und haben Tabula Rasa vorne im Sturm gemacht, haben unter anderem eingeholt, den Max und ich auch viel im Blick haben, wenn wir in der zweiten Liga unterwegs sind, mit Ebnu Talib, wie er sich selber ausspricht. Das war ja auch eines der großen Rätsel. Heißt er jetzt Ebnu Talib, Ebnu Talib, wie auch immer. Er hat es mit dem kurzen I betont und er hat gleich getroffen. Hat mich gefreut, weil ich die Geschichte bei ihm echt krass finde. Der hat vor einem Jahr noch in Gießen Regionalliga gespielt, findet sich dann so langsam zurecht. In Elversberg hat das erste Halbjahr eigentlich auch keine Rolle gespielt. Kann mich noch erinnern, ich habe Elversberg in der ersten Pokalrunde gegen Ulm kommentiert. Da habe ich gesehen, da steht er auf dem Zettel und dachte mir, ah, okay, der neue Coach probiert mal ein bisschen was aus gegen den Drittligisten. Da hatte den noch keiner auf dem Schirm. Ja, und ein halbes Jahr später geht es in die Bundesliga, direkt getroffen gegen Dortmund. Und ich glaube, das ist auch so ein Spieler, der von so einem Flow leben kann. Das haben wir in Elversberg ja auch gesehen. Also gleich jetzt mal dieses Tor gemacht zu haben, dann hast du da einen Haken hinter. Weil es geht ja auch ganz schnell bei Stürmern, dass das Minutenrechnen losgeht. Na, wie lange hat er denn jetzt gebraucht? Deswegen, ja, immer noch so ein bisschen vorsichtig bin ich bei dem Transfer, weil ich einfach sage, der Sprung innerhalb eines Jahres, der ist schon echt extrem. Aber das war für mich so die Positivgeschichte des Abends auf jeden Fall.
Ja, das ist ja Wahnsinn, was die Elversberger immer ausgraben. Das ist ja vollkommen irrsinnig, wo die dann herholen. Also da muss man sagen, da funktioniert Scouting und es ist ja immer dann der richtige Weg, egal. Aslani, war der nicht auch in Elversberg? Weiß ich jetzt nicht genau.
Ja, Woltemade.
Es ist unglaublich, da muss man wirklich schwer den Hut ziehen. Und der, und den er da reingemacht hat, war nicht so einfach, wenn dir da so ein paar, wenn du den heißen Atem im Nacken schon spürst und dann der Ball noch blöd verspringt und dann versenkst ihn trotzdem. Also da muss ich sagen, Chapeau. Also bei den Mittelstürmern wird es immer besser gerade im Moment.
Und er hat auch selber gesagt, als er mit dem Ball aufs Tor zugelaufen ist, das erste Mal in der Kulisse, in dem Stadion von dem Verein, den er schon immer liebt, da sind ihm ein paar Gedanken durch den Kopf gegangen. Das fand ich sehr sympathisch, sehr offen, wie er das gestanden hat, dass es nicht selbstverständlich für ihn war und dass es sich schon anders angefühlt hat, als wenn du jetzt auf die Elversberger Kurve zuläufst. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen.
Ja, ist doch klar. Hey, entschuldige, und das auch noch mit Nachdenken ein Tor geschossen. Das lässt ja noch hoffen, noch, dass noch ein bisschen was mehr kommt, ja. Ansonsten ist ja immer, bitte nicht nachdenken, nur reinmachen. Also egal wie auch immer. Ja, und dann müssen wir natürlich über den BVB schon mal auch reden. Ja, klar, haben zum Schluss noch den Ausgleich geschossen, war, glaube ich, vom Spiel her auch insgesamt verdient. Aber dass die immer wieder sich so in die Bredouille bringen, also 3:2 hinten. Und nachher dann die Lamentiererei, die geht mir jetzt echt vom Niko Kovac auch voll auf den Sack, ja. Also, ja, gab es einen Foul von Calimuendo an Schlotterbeck. Ja, das war ein Foul, der ist ihm auch auf den Fuß gestiegen, stimmt. Aber nicht jedes Foul, auf dem er einmal auf den Fuß steigt, ist eine rote Karte. Quatsch. Und beim Fußball spielst du mit den Füßen, da rennst du aufeinander zu und da trittst du dem anderen mal auf den Fuß. Und das war nicht absichtlich, sondern ist halt im Kampf um den Ball gewesen. Und dann sich nachher hinzustellen und sagen, ah, ganz klares Foul und Aufregen und was weiß ich. Also ich verstehe es nicht. Chapeau für die Schiedsrichter, oft von mir kritisiert. Diesmal fand ich alles gut. Wenn laufen gelassen wird, denke ich mir, immer perfekt. Also da gab es ja noch andere wunderbare Momente, auch beim VfB-Spiel. Timo Gerlach, der Schiedsrichter, hat ja diesen Ellbogen, der war zugegebenermaßen grenzwertig, aber der andere kommt von hinten und zum Hochspringen nimmst du die Arme hoch. Und ich glaube, bei der Timo saß nur am Fernsehschirm und hat gelacht, denn der hat ja Premier League übertragen. Erzähl mal, Timo, wie viele rote Karten oder Gelbe gibt's dann da in England?
Ja, es gibt da auch tatsächlich so ein bisschen Unterschiede von Schiri zu Schiri, aber natürlich, also ich habe jetzt in den Festive Fixtures, wie sie sie nennen in England, also rund um Weihnachten bis rein ins neue Jahr, sehr, sehr viel kommentiert in der zweiten Liga, aber vor allem auch in der Premier League, und das ist teilweise wirklich eine andere Sportart. Wir gucken da so oft drüber und ich denke mir auch ganz oft, was ist denn jetzt der Unterschied? Zum einen natürlich, dass deutlich mehr Wert auf Tempo gelegt wird. Also es ist deutlich weniger taktisch, was man der Bundesliga ja auch positiv auslegen kann, dass da einfach das taktische Niveau höher ist. Es ist in England deutlich mehr hin und her und hin. Und alle Stürmer, auch Nick Woltemade hat es dann irgendwann gesagt, selbst der Innenverteidiger, der hinten 1,95 ist, sprintet gefühlt 37 km/h. Das gehört zur Wahrheit dazu, dass sie körperlich da besser sind. Aber es gehört eben auch dazu, dass der Ball einfach mehr läuft. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Zuschauer, aber auch als Kommentator, wenn man das Gefühl hat, hier ist kein Rhythmus drin, weil jede kleine Berührung wird gepfiffen, hier wieder eine Unterbrechung, da ist wieder was. Nee, laufen, laufen, laufen und dann kommt da auch was zustande. Dann gibt es nämlich auch mal den Ballverlust, der dazu führt, dass umgeschaltet wird. Und das ist das am Ende, was uns allen dann Spaß macht, wenn wir Fußballspiele gucken. Deswegen bin ich da ganz bei Uli. Ich bin da auch ein Fan von, wenn es einheitlich ist, das ist halt das Wichtigste, dass es so ein Tacken mehr laufen gelassen wird, einfach weil der Flow dann ein ganz anderer ist und dieses Spiel dann ein bisschen wilder wird. Nicht so viel statisch, dass einer gegen einen tiefen Block spielen muss, sondern einfach dieses verrückte Hin und Her. Das ist das, was mir in England dann deutlich mehr Spaß macht als oft in der Bundesliga. Und vielleicht ist das ja ein Neujahrsvorsatz in Deutschland auch.
Gibt's denn, Timo, in England so viel VAR-Diskussion, wie die in Deutschland jedes Wochenende produziert werden?
Doch, doch, das bekommen wir nur nicht so mit hier. Also ich finde es immer ganz witzig, die Engländer, die gucken nämlich auch überall anders hin und da fallen dann teilweise auch Sätze wie, ja, in der Bundesliga, da läuft das auch so gut, wenn die mal ein Bundesligaspiel geguckt haben. Also am Ende, die haben in England fast sogar noch größere Diskussionen rund um ihre Schiedsrichter, als wir das haben, weil ich da das Gefühl habe, also was die VARs da manchmal entscheiden, ist wirklich komplett wild, als hätten die eine andere Bildspur als das, was alle anderen sehen. Also wenn der VAR sich da einschaltet, dann ist es oft auch Kraut und Rüben. Es geht da echt eher um die gesamte Sichtweise auf das Spiel, wie ein Schiedsrichter ein Spiel zu leiten hat. Das gefällt mir da gut. Ansonsten, und das können wir vielleicht auch alle mal mitnehmen, so ein bisschen um uns zu beruhigen oder um uns halt global aufzuregen, die Diskussionen, die wir hier führen, die führen leider eigentlich echt alle bei den großen Turnieren.
Aber sie haben witzigerweise auch Anthony Taylor.
Ja, sie haben Anthony Taylor. Den sehe ich auch öfter. Bei den großen Turnieren, das finde ich noch ganz spannend. Das wird jetzt im Sommer wahrscheinlich auch wieder der Fall sein. Gucken wir uns alle danach an und sagen, Mensch, warum hat das bei der WM denn so gut geklappt? Das war ja toll. So sollte es immer sein. Ja, bei der WM ist es bei den Schiedsrichtern genauso wie bei den Spielern. Da wird gesiebt und da werden die Besten ihres Landes hingeschickt. Da kommt ja nicht jeder Wald- und Wiesenschiedsrichter hin, der da gerade aus Versehen in den USA oder in Mexiko vor Ort ist, sondern der Beste eines jeden Landes oder die zwei Besten, die sind bei dem Turnier. Und danach sieht es dann halt auch aus. Aber dürfen wir einfach nicht vernachlässigen. Gute Schiedsrichterleistungen, ich muss immer wieder an das Deutschlandspiel gegen die Slowakei denken, die machen das Spiel besser, die machen das Spiel attraktiver. Und dementsprechend bin ich da großer Fan von, wenn da ein bisschen was in die Richtung passiert, dass das gestärkt wird, dass es viele junge Leute gibt, die Lust haben, Schiedsrichter zu sein, die sich da voll committen, weil ein guter Schiedsrichter ist nicht zu unterschätzen und macht Fußballspiele attraktiver für uns alle. Das als kleines Plädoyer.
Und deshalb war Anthony Taylor auch bei der EM dabei. Na okay, aber das nur am Rande. Max, du warst doch...
Der Name jetzt zweimal gefallen.
Ja, Max, du warst doch... Du hast unseren Lieblingstrainer direkt mal wieder genau vor deiner Flinte, sprich Mikrofon gehabt. Ja? Wie war's mit Urs?
Die Rückkehr von Urs Fischer an die alte Försterei. Er hat, man macht sich ja vorher schon ein bisschen Gedanken, guckt sich dann die Pressekonferenzen an. Er hat vorher so ein bisschen auf die Bremse getreten. In der Pressekonferenz hat er gesagt, ja, ich darf nicht zu nostalgisch werden. Und dass es leichter gesagt als getan ist, hat man dann aber am Samstag auch gemerkt. Also er ist aus dem Bus ausgestiegen, hat als allererstes mal eine ihm bekannte Fotografin umarmt und dann läufst du da in der alten Försterei direkt in den Kabinentrakt rein. Und er wusste aber nicht, wo es zur Gästekabine geht. Das musste die Fotografin ihm dann pantomimisch quasi aufzeigen, wo er abbiegen muss. Da musste er selber, glaube ich, ein bisschen schmunzeln. Und dann war er wenig später am Mikro und als er dann Richtung Fankurve, Richtung Waldseite kam, wo wir standen, dann brannten die Urs Fischer Sprechchöre auf. Er hat dann gefühlt jedem im Stadion, der gewunken hat, von der Tribüne zurückgewunken. Deswegen hat es auch einen Ticken länger gedauert, bis er dann bei uns war. Und dann habe ich ihn gefragt, ist es denn wirklich so leicht, das alles auszublenden? Und da hat man ihm schon angemerkt, dass er angefasst war von dieser Situation, von diesem Moment. Auch als die Mainzer dann in Führung gegangen sind, hat er sich den Jubel verkniffen. Danach hat er gesagt, er jubelt eh nie so ausladend, aber es war so ein kleines Faustballen. Da hat man gemerkt, dass er im zweiten Moment dachte, okay, aber jetzt in die Luft springen, das kann ich nicht machen, das kriege ich nicht übers Herz, das wäre nicht angebracht. Und ein sehr, sehr netter Mensch. Ich hatte ihn vorher noch nie im Interview und ich habe aber relativ schnell schon in der Begrüßung habe ich gesagt, ich bin der Max. Und dann hat er gesagt, Max, ich bin der Urs. Da kriegt man irgendwie schon ein ganz gutes Bild, eine ganz gute Vorstellung davon, warum der halt so beliebt ist und im Gedächtnis bleibt, im Kollektiven der Unioner. Weil das einfach ein ganz unaufgeregter, authentischer und charmanter Typ ist. Hat mich irgendwie gefreut, das begleiten zu dürfen. Und auch Steffen Baumgart war voll des Lobes. Der hat nicht irgendwie gesagt, oh, jetzt feiern die hier den gegnerischen Coach. Du merkst, wenn du Kontakt hattest und die beiden kennen sich ganz gut, standen sich schon häufiger gegenüber. Und wenn du als Steffen Baumgart auch irgendwo, wenn er nicht der direkte Nachfolger von ihm war, in seine Fußstapfen trittst, ich glaube, da kriegst du noch viel mit von Union-Seite, was Urs Fischer bis heute für diesen Verein ist. Ich meine, stellt euch vor, der ist mit denen aufgestiegen, ist mit denen erst in die Conference League, dann in die Europa League, dann in die Champions League, Champions League-Abend gegen Real Madrid mit Union Berlin verlebt. Also dieser Typ wird auf alle Tage unvergessen sein bei diesem Verein. Und diese Dankbarkeit, die spürst du da einfach, wenn er zurückkommt.
Aber es ist schon irgendwie ganz interessant, weil also ich habe es natürlich mir komplett neutral angeschaut. Ja. Ich bin weder Mainz noch Union-Fan. Bei Union kenne ich den Horst Held natürlich aus Münchner Zeiten sehr gut. Und den Urs Fisch habe ich noch nie kennengelernt. Und trotzdem war ich irgendwie auf Urs Fischer Seite, auf Mainzer Seite, als sie dann geführt haben, denke ich mir, ach, das gönne ich ihm jetzt, der das jetzt macht und wenn er da aufholt, dann müssen die Union-Fans jetzt auch mir nicht böse sein. Das ist nur so ein Bauchgefühl. Du hast dann so zwei Mannschaften und dann denkst du, ach, sollen gewinnen. Aber am Ende war es ja dann, okay, ich glaube, mit dem 2-2. Vielleicht war der Urs sogar froh, weil er sicher war, dass er die Punkte woanders noch holen wird. Okay, die zwei hätte er schon gebraucht, aber nach 2-0 Führung. Und trotzdem ist es einfach schön, eine Bereicherung für die Liga.
Ja, aber ich wollte sagen, wenn wir sportlich drauf gucken, es sind 5 Punkte für Mainz bis Platz 15. Das ist schon ein Brett. Also die dann erstmal wegzuknabbern von den anderen Teams mit der Conference League dann noch im Nacken. Also das finde ich schon eine sehr spannende Aufgabe. Wenn es einer schafft, dann wahrscheinlich Urs Fischer einfach, weil erfahren und ruhig und wird das gut machen. Aber ich fand dann nach 2-0 Führung bei Union das Ding noch zu verspielen, das hätte dir schon mal nochmal einen ganz guten Push Richtung Hinrundenende gegeben, auf jeden Fall.
Genau, da Max Hollerbach war der andere Rückkehrer auf Mainzer Seite, der an die alte Försterei zurückkam, hat sein erstes Bundesliga-Tor dann dort geschossen für die Mainzer. Der war nach dem Spiel, also du hattest nicht das Gefühl, dass die Mainzer einen Punkt mitnehmen. Das war eher, als hätten sie 3 abgezogen bekommen durch diesen doch sehr, sehr unglücklichen Ausgleich, der dann in der Folge noch kam. Spannend finde ich die Verstärkungen. Wir haben 2 Transfers getätigt, beide für die Offensivabteilung. Also scheinbar wird Urs Fischer zugetraut, mit dem Material, was er davor findet, die Defensive auf jeden Fall zu stabilisieren. Jetzt haben sie vorne Philipp Tietz und Silas geholt, der noch mit grippalem Infekt fehlte. Philipp Tietz, bin ich mir sicher, dass er einschlagen wird. Bei Silas muss ich sagen, absolute Wundertüte. Also der muss erstmal fit bleiben und dann ist das, glaube ich, ein Spieler, der braucht in seinen ersten 3-4 Spielen 2 Torbeteiligungen, am besten noch 2 eigene Tore und dann kann der Feuer fangen. Andererseits denke ich mir, boah, der war jetzt so lange raus, so lange aus dem Fokus. Vielleicht geht das auch mit ihm nicht in die gewünschte Richtung.
Silas ist so ein kompletter Flow-Spieler, da gebe ich dir recht, Max. Wenn ich mir überlege, in seinen Hochzeiten in Stuttgart, da hat man drüber gesprochen, ob er irgendwann den nächsten Schritt geht und zu einem noch größeren Verein wechselt. Aber ja, hat so ein bisschen was von Boniface und Werder Bremen. Wenn es funktioniert, rasten alle völlig aus. Ja, Boniface Bremen, um das auch kurz abzuhaken, hat leider gar nicht funktioniert. Das Kapitel ist schon wieder geschlossen. Ja, finde ich auch Risiko, aber ich sehe es genauso. defensiv weiß man, Urs Fischer, das kriegt er hin. Dann braucht er halt offensiv ein paar Jungs, die was machen. Benedikt Tollerbach wird sich wünschen, dass sie immer an der alten Försterei spielen würden. 12 seiner letzten 15 Bundesliga-Tore, um endlich mal wieder mit Zahlen zu kommen, hat er an der alten Försterei geschossen, hat in Mainz jetzt auch die ganze Zeit gewartet, trifft natürlich ausgerechnet in Berlin an der alten Försterei. Wenn der jetzt auch in den Flow kommt, traue ich Mainz da schon zu. Aber ja, es sind so ein paar Teams, die unten mitzittern müssen. Unter anderem, Achtung, Heidenheim natürlich und der erste FC Köln.
Was ist denn da passiert, Max?
Ja, ja, also der Wind, der dreht sich oder hat sich vielleicht schon um 180 Grad gedreht in Köln, was die Personalie Lukas Kwasniok, das Banner habt ihr gesehen, gibt jetzt eine zweite Schreibweise, YOK. Ja. Wusste ich auch nicht, Türkisch. Dass das Türkisch für Nein oder nicht anwesend, ich glaube, es gibt mehrere Übersetzungsmöglichkeiten, ist. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was er da gerade für ein Spiel im Schilde führt mit Elmaler, um es mal an einer Personalie festzumachen. Du hast den Shootingstar der Liga in deinem Kader. Es wäre doch eigentlich ein leichtes für den Trainer zu sagen, du bist mein Anker, du bist garantierter Stammspieler. Das würde auch, wenn wir es jetzt mal vom Sportlichen hin zum Finanziellen, zum Zukunftsaspekt drehen, seinen Marktwert vermutlich auch besser tun als das Spiel, was er gerade da mit ihm betreibt. Ich check's nicht. Also du hast den heißesten deutschen jungen Spieler in deinem Kader. Ist ja jetzt nicht so, dass er von Wochenende zu Wochenende 3 Punkte einsammelt. Dann kannst du als Trainer sagen, was wollt ihr? Ich bin erfolgreich, aber das ist er halt im Moment nicht. Oder schon lange nicht mehr. Seit dem 4. Spieltag, wenn man ehrlich ist, geht's bergab beim FC. Und dass er dann so, wie man es nennen mag, mutig, dickköpfig, beratungsresistent ist, das leuchtet mir nicht ein. Und ich habe das Gefühl, dass die Stimmung von außen und auch von innen, jetzt hat er auch Florian Kainz, den absoluten Meinungsleader im Team, gar nicht mit nach Heidenheim genommen. Luca Waldschmidt hat er auch ersatzlos gestrichen. Bin ich auch gespannt, ob der Ende Januar überhaupt noch in Köln ist. Ich glaube, Lukas Kwasniok fliegt der Laden gerade ordentlich um die Ohren.
Ich glaube, Max, du hast schon richtig, wie kann es auch anders für einen Köln-Fan sein, diese Kölner Art aufgesogen. Jungs, ihr seid aufgestiegen gerade und ihr seid jetzt auf Platz 11 oder 12. Ist das nicht genug? Nummer 1. Nummer 2, ich bei Kwasniok weiß ich auch nicht so recht, muss man sagen. Der hat ja ein sehr intensives Leben auch schon, oder lebt er auch. Und wenn er sich dann mit Waldschmidt anlegt, wenn ich das so richtig zitiere, nur weil der sagt, ey, ich habe alle 75 Minuten eine Torbeteiligung oder schieße ein Tor, also Vorlage oder Tor. Ich verstehe nicht, warum ich teilweise so wenig Spielzeit habe. Ja, darf man das auch nicht mehr sagen? Ist es dann schon in seiner Situation so, dass man sagt, na, ich streich dich aus dem Kader? Also, boah, da denke ich mir, da ist er vielleicht dann doch genau der richtige Trainer in Köln, weil es da ja irgendwie nie funktioniert, egal wer hingeht.
Ich finde erstmal spannend, Personalie Elmaler, weil man kann es ihm auch positiv auslegen und einfach sagen, ein 19-jähriger Junge, der als Joker so gut funktioniert, nutzt er einfach für sich, weil bei Elmaler sieht man, ich glaube, 6 von 9 Scorerpunkten alle als Joker gemacht. Gut, die Kwasniok-Hater würden sagen, naja, wenn er von Anfang an spielen würde, wird die Bilanz dann anders aussehen. Hat er einfach nur so gute Zahlen, weil er als Joker reinkommt. Aber das ist eben ein Punkt, wo ich sage, da muss man eigentlich ein Stück weit dem Trainer auch vertrauen, der den Jungen jeden Tag sieht und der entscheiden kann, ist das vielleicht gerade noch eher ein Joker, der mir als frischer Spieler, vielleicht auch zum Start der zweiten Halbzeit, wie jetzt in Heidenheim, nochmal neuen Schwung geben kann, aber eben noch nicht so der Startspieler und ich baue den weiter langsam auf, weil ich finde, bei Elmaler vergessen wir ganz schnell, wie jung der ist und dass der auch vor einem Jahr noch dritte Liga gespielt hat und davor eigentlich noch gar nicht irgendwas mit wirklich hochklassig NLZ zu tun hatte. Und bei Kwasniok ist, glaube ich, auch eher das Problem, diese Art der Kommunikation, die zu Beginn sehr gefeiert wurde, weil gute Ergebnisse da waren, die aber dann eben auch, wenn Ergebnisse nicht da sind, sehr schnell sehr kribbelig werden kann. Du hast dann gesagt, ihm fliegt es gerade um die Ohren. Das Gefühl habe ich eben auch. Lukas Kwasniok ist nicht der Typ für keinen Erfolg. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber so seine ganze Art und Weise, das, was ich cool finde, wenn wir gewinnen, glaube ich, denken ganz viele Kölner im Moment, ach, ganz ehrlich, fahr mal 3 Gänge runter und guck, dass es gut läuft. Wir brauchen hier keine Pressekonferenz mit Comedy-Preispotenzial, sondern wir wollen einfach hier gerade mal ein bisschen solide Arbeit haben, vernünftige Ergebnisse haben und alles nicht so groß, so wild. Dafür sorgen die Kölner und das Umfeld natürlich auch selbst. Aber da ist jetzt ein Trainer, der es befeuert. Im Erfolgsfall super, aber Misserfolg, boah, ja, so ein bisschen Baumgartet ist dann doch sehr.
Das ist die Parallele. Nicht nur SCP,
ja.
Aber zu der Sache mit Elmar, das hat Kwasniok ja auch gesagt. Ich verstehe auch, was er meint, dass er als Einwechselspieler eine Wucht hat, die nicht jeder hat, wenn er von der Bank kommt. Aber die Frage ist immer, was für Alternativen hast du? So, und jetzt bringst du ihn gegen Heidenheim zur Halbzeit. Auch nicht so ein Ding nach 70 Minuten, wo du denkst, okay, jetzt ist der Gegner platt, sondern das ist ja dann eigentlich ein Eingeständnis, so ein Halbzeitwechsel von, okay, das hat nicht funktioniert, was ich mir bisher vorgenommen habe. Was passiert? Der braucht 2,5 Minuten, bis er ein Tor macht. Und natürlich sagt dann jeder, wenn der von Anfang an gespielt hätte, dann hätte der vielleicht in der ersten Halbzeit auch 1-2 Tore gemacht und dann reicht's am Ende für 3 Punkte.
Ich liebe das Showgeschäft. Kwasniok soll so bleiben, wie er ist. Immer schön Theater machen, immer schön auch performen auf den Pressekonferenzen. Für uns super. Das andere muss der FC regeln. Mir egal. Ja, Max, dann haben
immer
wir noch
ein Zündler im Jahr 2026.
Uli Wahnsinn. Köhler. Wir haben alle durch, außer das Spiel, das zu Recht unten durchläuft, dass der FCA 4 Buden in Gladbach kriegt, ist, zeigt den Weg, wo es hingeht und nicht nach oben. Die haben echt Schwierigkeiten. Ich habe am Wochenende auch nochmal ein paar FCA-Leute getroffen, da schüttelt schon der eine oder andere schon den Kopf und sagt, Jens Thorup, auch in Augsburg, einer der beliebtesten Trainer aller Zeiten, auch wenn er durch die Stadt gelaufen ist, rauszuschmeißen. Und jetzt haben sie einen großen Scherbenhaufen. Aber Jens Thorup, habe ich gehört, der ist sehr erfolglos bei Al-Ali in Ägypten und hat es dann irgendwie 4-mal verloren. Also vielleicht sehen wir die große Trainerwolte. Ja, wer weiß, was sie sich alles einfallen lassen. Und Gladbach, ja, weiter, denen tut's gut, weiter nach vorne zu gehen.
Blaulicht an.
Ja, ich habe mir gestern Abend natürlich noch Barca gegen Real reingezogen. Also die können von mir aus jede Woche gegeneinander spielen, weil es immer Spektakel, immer eine rote Karte. Gestern gegen Frenkie de Jong in der Schlussphase. Immer Rudelbildung, nicht zu knapp. Und natürlich schöne Tore. Es war wieder beste Unterhaltung, was die da abgeliefert haben. Und ich muss einfach sagen, Barca hat gewonnen am Ende 3-2. Ich fand's verdient, aber das hängt natürlich auch mit meinem Bauch- und Kopfgefühl zusammen. Ich finde, ich kenne Hansi einfach zu gut, als dass ich nicht für Barca sein könnte.
Ja, und Hansi Flick hat seine irre Serie fortgesetzt. 8-mal hat er als Trainer in einem Finale gestanden. 8-mal hat er gewonnen. Also wenn Barca dieses Jahr ins Champions-League-Finale kommen sollte, können wir unser Erspartes da schon mal drauf setzen. Das finde ich auch beeindruckend. Und auch da sind wir mal wieder bei alten Weggefährten von Uli. Immer Glück ist dann Können. Also wenn ich 8 Finals in Folge gewinne, das hat dann irgendwann nichts mehr damit zu tun, dass ich immer Spielglück hatte oder einen guten Tag hatte. Der weiß einfach offensichtlich ganz genau, diese Jungs einzustellen auf diesen einen Tag. Das finde ich auch top, hat großen Spaß gemacht, das Spiel.
Und die Statistik eint Hansi Flick und Lukas Kwasniok. Beide noch kein großes Finale verloren. Und damit steuern wir rein in die englische Woche. Der FC spielt gegen Bayern.
Die Glaskugel.
Ich glaube nicht das erste Mal diese Saison, Marvin Schwäber rein. Der wird den ein oder anderen Ball zu fangen, zu packen bekommen am Mittwoch gegen Olise, Kane, Diaz, Musiala übrigens auch angedacht zumindest für Mittwoch, dass er Minuten bekommt. Ich glaube aber, Schwäbe wird eine gute Figur machen. Zu null weiß ich nicht, aber den einen oder anderen wird er holen.
Ja, ich glaube auch, Schwäbe wird ein perfektes Spiel machen und Köln kriegt nur 5 statt 8. Und dann ist ja auch schon mal was gewonnen für Lukas Kwasniok. Ich habe sonst eigentlich nur die Idee, dass ich beim VfB jetzt auch im nächsten Spiel wieder auf jeden Fall Undav in den Vordergrund spielt und dass der damit sein Ticket jetzt schon löst für die Nationalmannschaft. Und da gehört dann auch El Mala dazu und natürlich auch alle anderen Shootingstars, alle anderen Jungen.
Ich gehe auf einen von den Last-Minute-Torschützen dieses Spieltags und sage Kani Chukwuemeka. Bei Borussia Dortmund das erste Halbjahr hat noch nicht so ganz funktioniert. Da waren sie alle sehr euphorisiert, als sie dem fest verpflichtet haben. Jetzt hat er spät gegen Frankfurt getroffen. Die spielen zu Hause gegen Werder Bremen. Das ist doch mal wieder so ein Abend Flutlicht im Westfalenstadion. Und ich habe so ein Gefühl, ich kann es gar nicht sagen, warum. Vielleicht, weil er in meinem Kickbase-Team unterwegs ist seit neuester Zeit. Kani Chukwuemeka wird der Mann des Spiels gegen den SV Werder Bremen.
Und damit sei es gut für heute.
Ihr werdet Vielen Nachrichten Dank. Bekommen von mir Mittwochabend. Egal in welcher Weise.
Freuen wir uns schon drauf. Wir werden es zitieren. Da kannst du Gift drauf nehmen, lieber Max. Ja? Und mit diesen perfekten News eine schöne Woche an alle. Ciao, Servus.
Schwing die Glocke. Ciao, ciao.
Uli, eins will ich dir sagen. Ja? Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung.